wir haben ja sehr viele Psychologinnen an Bord bei Blackboard und ich habe denen gesagt, Leute, that's your time. Das ist jetzt nichts für Techies, sondern du musst einen Psychologen oder Psychologin fragen, warum verhält sich das Ding gerade so und warum kann das mit der Aufgabe nicht so gut? Weil es auf einmal wie ein menschliches Verhalten ist. Es ist super spannend. Also Psychologie kommt ja auch von Wissenschaft der Seele. Wie geil ist das denn? Überleg mal bitte. Jetzt hast du eine Datei, die heißt soul.md. Also wer, wenn nicht Psychologinnen, gehen da drüber und gucken sich das an. Was ist hier eigentlich mit deinem Agent quer?
Herzlich willkommen zum Inside Talk diesen Monat von Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und diesen Monat hat uns alle wahrscheinlich ein Thema riesengroß beschäftigt. Das ist das Thema OpenClaw. OpenClaw ist der finale Name. Ich glaube, die ersten Namen waren ein bisschen anders. Irgendwie CloudBot, MoldBot und dann irgendwie nach zwei Namensumbenennungen ist es jetzt zumindest in den letzten 4-5 Wochen heißt das Ding OpenClaw. Das ist ein Agent und irgendwie ist das erste Mal passiert, dass so ein Agent wirklich spürbar was machen kann, was man wirklich ausprobieren kann und was einem wirklich sofort Arbeit abnimmt. Es gab selten zuvor in der Geschichte Software, die schneller auf GitHub positive Sterne gesammelt hat. Es gibt inzwischen, glaube ich, über 1,5 Millionen Installationen dieses OpenClaws und ich habe das Gefühl, jeder hat schon davon gehört. Jeder hat irgendwie davon gehört, dass es verrückt ist und von den Eskapaden, die in den ersten Wochen darum passiert sind. Ich möchte heute gerne einsteigen, ein bisschen tiefer gehen und über Use Cases sprechen. Ich möchte verstehen, auf was das Ganze aufgebaut ist, was da gerade passiert. Ist das jetzt so ein großer Schritt, der da gerade vor sich geht? Oder ist es einfach nur ein nächster kleiner Schritt, der jetzt groß aufgeblasen wird? Was bedeutet OpenClaw und so weiter für unsere nahe Zukunft? Und wie setzt man das Ganze ein? Und da ich Fragen stellen kann, habe ich mir jemanden eingeladen, der Fragen beantworten kann und der sich wahnsinnig gut auskennt. Und das ist der Christoph Magnussen. Der hat, glaube ich, gerade auch kürzlich 100.000 YouTube-Subscriber erreicht, habe ihn bekommen. Herzlichen Glückwunsch schon mal vorab.
Dankeschön.
Da kriegt man, glaube ich, sogar ein richtiges Geschenk von Google,
ja,
von YouTube.
Ne? Die Kids dürfen es heute auspacken. Das, der Creator Award, der ist angekommen und die beiden, die Großen freuen sich schon richtig drauf, die packen es aus.
Also Christoph hat in den letzten Monaten oder auch seit AI ein super Wachstum nochmal auf YouTube oben drauf bekommen zu all seinen Podcast-Erfolgen, Unternehmenserfolgen, Beratungserfolgen und Grund genug, ihn mal zu interviewen, was er mit OpenClaw so macht, was man dann machen kann und mal so ein bisschen darüber zu philosophieren, was jetzt in den nächsten 90 Tagen, aber auch in den nächsten 12 Monaten das für Auswirkungen bei uns aufs Arbeitsleben hat. Herzlich willkommen, Christoph.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Ich bin irgendwie neulich auf YouTube gewesen und da habe ich mal nach Videos geguckt zum Thema OpenClaw und dann wurde mir tatsächlich dein Video vorgeschlagen, war irgendwie ein Tag alt und schon irgendwie zigtausend Abrufe und dann fiel mir ein, das ist natürlich klar, wenn es irgendwo vorne ist, wenn es irgendwo Thema Christoph ist, dann ist es irgendwo vorne. Lass uns mal, also ich gehe davon aus, dass die Leute, die zuhören, grundsätzlich wissen, was wie irgendwie OpenClaw ist. Insofern können wir nochmal kurz durchgehen, um alle abzuholen und dann würde ich gern mal in Use Case einsteigen.
Ja, lass das machen. Also genau, angefangen als CloudBot, Peter Steinberger, ein österreichischer Entwickler, der so in der Developer-Szene bekannt ist für PSPDF-Kit, auch verkauft und schon viele, viele Sachen gebaut hat. Also man kann in seinem GitHub-Repository sehen, dass der halt schon Zeugs gemacht hat und
Der hat schon so ein 100-Millionen-Dollar-Exit hinter sich,
ne? 2020. Also Geld ist nicht das Thema, sondern eher Motivation. Und der hat schon lange rumgespielt, wohl, hat er auch berichtet und getestet. Und wie gesagt, hatte schon vorher auch Sachen auf GitHub, die auch laufen, funktionieren, kann man sich angucken.
Über 40 Projekte hat er jetzt schon wieder gelauncht.
Ist wirklich, wirklich cool. Also der baut. Und das finde ich richtig gut. Und im Laufe des letzten Jahres eben mit Agents rumgespielt, so wie viele von uns. So, ne? Das ist ja nichts super Spektakuläres. Also angefangen mit den ersten Browser-Agents, auch für Endprodukte quasi von OpenAI, der Atlas-Browser, Comet-Browser und so weiter. Und Agents sind natürlich das große Versprechen im KI-Bereich, dass sie uns die Arbeit abnehmen. So. Und das wird auch so sein, da bin ich mir sehr sicher. Und haben auf der anderen Seite halt das große Thema mit, was ist mit Security, weil wenn so ein Agent alleine losläuft, was macht er? So. Das ist eigentlich so die zwei Seiten. Wir können auch gleich mal einsteigen, warum das so schwierig ist. Und was ich so interessant finde, er hat dann, so wie viele von uns, über die Feiertage war er wild am Coden. Ich habe selber Ende November, als Opus 4.5 rauskam, gemerkt, something's happening. Also auf einmal liefen Deployments richtig rund. Der hat Volltreffer bei SQL Code gelandet, was furchtbarer Code für Datenbanken ist, für Postgres-Datenbanken. Auf einmal liefen relativ viele Sachen sehr gut. Also der Hebel war enorm. Mhm. Und das hat er auch berichtet und hat dann eben dieses Projekt so richtig durchgezogen und hat es dann, ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres oder noch im Dezember, weiß ich gar nicht ganz genau, gelauncht und es ging relativ schnell auf GitHub ab. Ende Januar waren schon, nagel mich nicht fest, es ging so schnell, 20.000, 30.000 Sterne. Und dachte ich so, holy smokes, das war irgendwie so eine Woche davor, waren so 10 oder sowas. Es ging auf jeden Fall super schnell hoch. Und dann haben wir einen Livestream gemacht, das muss Ende Januar gewesen sein, 29. Und da meinte ich schon zu MP, der den Stream vorbereitet hat, ich wüsste nicht nochmal so ein GitHub-Repo, was so abgeht. Nicht mal DeepSeek letztes Jahr oder von OpenAI, habe ich so noch nicht gesehen. Und das, was es für mich zeigt, ist auch, und das dürfen wir nicht vergessen, in was für einer Welt wir gerade leben, mit 5,7 Milliarden Menschen, die Zugriff haben im Internet auf alles Mögliche. Das ist halt was anderes, als du und ich zur Schule gegangen sind und Abi gemacht haben, vielleicht so 500 Milliarden Menschen zu 5,5, also 5 Milliarden Menschen mehr. Das darf man einfach nicht vergessen. Also solche Hypes knallen halt auch deswegen so durch die Decke.
Du hattest gesagt, oder ich hatte auch gelesen, dass das irgendwie jetzt das, keine Ahnung, 44. Projekt war, was ausprobiert hat, 43 Stück sind irgendwie nichts geworden. Und da ist mir halt noch etwas aufgefallen, kennst du WD-40?
Ja, klar.
Das ist ja so ein Kriechöl oder
was man immer braucht.
Und das ist tatsächlich, die 40 steht dafür, dass es die 40. Rezeptur war. Das heißt, sie haben 39 Rezepturen gemacht. Ach. WD steht für Water Displacement.
Alles klar.
Und die sind eigentlich beauftragt gewesen, um Nuklearraketen wasserfrei zu bekommen. Okay. Dass man so Nuklearraketen damit einreibt, okay, damit die wasserfrei werden, nicht rosten. Und die haben sozusagen 39 andere Leute gebraucht und 40 war dann das. Und das erinnert mich daran, dass irgendwie jetzt auch sein 40. 44.
Das heißt nicht geklappt, ne? Also
ja,
ja, der hat aber super viel, im Gegensatz zu vielen anderen bringt er viel zum Laufen. Der hat schon echt einen Plan, also was er da macht, ja.
Ja, genau, er hat, glaube ich, Ende November damit angefangen und den Prototypen in einer Stunde gebaut und hat einfach WhatsApp über Command-Line-Interface mit Cloud-Code verbunden und gesagt, ich probiere mal aus.
Genau, und das sind natürlich jetzt, und das wird interessant, weil viele Leute natürlich sagen, ja, aber das ist hier nichts Besonderes und eigentlich ist ein Agent nur ein While-Loop. Ne? Also was ist ein Agent? Ein Agent ist nichts anderes als, ich sage jetzt in Anführungszeichen nichts anderes als, du hast ein Large Language Model, dem gibst du einen Auftrag, das hat gewisse Tools, um diesen Auftrag auszuführen. Meinetwegen, such mir Informationen über Christoph Magnussen, das heißt, der Agent kann im Internet suchen und so weiter. Und wenn du dem auch noch ein Terminal gibst, also ein Command-Line-Interface, kann auch Befehle auf dem Rechner ausführen. Mhm. Das ist das, was der Rechner braucht. Das ist für die meisten Leute schwarze Magie, ist es nicht. Am Ende ist es auf deinem Mac jetzt gerade.
Also würde ich eintippen, geh in das Verzeichnis,
richtig,
such danach.
Räum den Desktop auf und so weiter. Und wenn du jetzt eben ein Large-Language-Model davor packst, wie Claude Code, der ja auch ein Agent ist, brauchst du diese Befehle nicht selber auswendig lernen. Und dann sagst du diesem Agent auch noch, und das wiederholst du jetzt so lange, bis du das Gefühl hast, dass du fertig bist. Das ist dann die Frage von Autonomie. Das heißt, sagst du dem, mach das einmal und gut. Und dann gucke ich es mir an. Der typische Kontrolletti sagt, jetzt soll ich es mir angucken. Ja. Und dann nennt man das dangerously, wie heißt der Modus in Cloud Code? Dangerously skip permissions mode. Den roten Modus, an dem man nur kommt, wenn man ihn wirklich, wirklich will. Der geht dann weiter. Dem könntest du sagen, mach das jetzt so lange, bis du als Large Language Model das Gefühl hast, du bist fertig. Und damit hat er experimentiert. Und das finde ich faszinierend, weil es sind alle Komponenten halt da. Er hat es nur ein bisschen krasser kombiniert.
Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen einen leeren Linux-Server genommen. Die kosten ja irgendwie 12 Euro im Monat, 20 Euro im Monat oder sowas. Und bin dann irgendwie zur Webseite gegangen von OpenClaw. Und dann ist da so einzeiliger Befehl.
Ein Kirkman, ja.
Wo einfach nur gesagt wird, tipp das einfach nur ein und dann wird erstmal alles runtergeladen, das geht los. Das habe ich natürlich gemacht. Und dann kommt eine Setup-Routine, wird gesagt, wie heiße ich denn und wie willst du mit mir sprechen? Und ich sage, über Telegram, gib mal Telegram-Verbindung ein, okay, Telegram-Verbindung, was soll ich alles aktivieren? Oh, das und das und das und das und das. Und dann war das Ding fertig.
Hast du ein Gateway drauflaufen, dass keiner von außen reinkommt?
Ich habe den Server, ich habe eins der ersten Aufgaben war natürlich zu sagen, bist du nach außen sicher? Wie kann ich auf dich zugreifen, ohne dass irgendwie jemand anderes zugreift? Und hat da irgendwie eine Firewall aufgemacht und hat Fail to Ban aufgemacht und hat irgendwie alle Updates gemacht und hat gesagt, das ist jetzt ausreichend sicher.
Also ich würde auf jeden Fall so Best Practice beim Installieren, du kannst dir ja, also du musst nicht unbedingt das auf einem virtuellen Server laufen lassen. Ne? Also das ist für die meisten dann auch so, okay.
Ich habe es gemacht, weil ich hatte irgendwie Angst, das auf meinem MacBook zu machen.
Und das ist auch richtig.
Das wollte es auch nicht im lokalen Netz bei mir laufen.
Das würde ich auch nicht machen. Was du halt machen kannst, ist aber, du nimmst halt einen alten Mac oder alten PC oder irgendwas und kannst es dann erstmal lokal installieren, ohne jetzt ein großes Modell zu haben. Weil du kannst das, also wenn du dir vorstellst, diesen Curl-Command, den du eingegeben hast, den kannst du einfach auch am Rechner angeben. Und du verbindest es dann am Ende nur mit deinem Account bei Anthropic oder bei OpenAI und so weiter. Und wichtig ist einfach, dass man so ein bisschen Ahnung hat, was man was, also dass man weiß, was man da tut, weil wenn du so ohne Gateway das zum Beispiel machst, ist es von außen anfällig. Wenn du den Permissions gibst auf bestimmte Dinge, so wie du einem Atlas-Browser oder Komet das auch geben kannst, kann so ein Agent relativ viel machen, weil du über das Terminal, was so ein Agent bedient, sehr viel eben tun kannst.
Ja, das stimmt, genau.
Muss man halt sagen. Und der Trick ist eigentlich, du, wenn du auf einem virtuellen Server bist, kannst du ja auch quasi im Browser den Terminal launchen von diesem Linux-Server. Und installierst dir dort Claude Code beispielsweise. Und Claude Code gibst du jetzt eine Datei, die du selber vorher mit Claude oder mit Codex vorbereitet hast und sagst, wie müsste man das sicher installieren? Dann hast du nochmal quasi wie eine separate Entität neben OpenClaw, der zwar selber drüber guckt auch, aber wo du halt weißt, du hast es selber einfach einmal auch durchgespielt und kannst dir auch durchlesen, was für Risiken gibt es. Es gibt ein deutlich besseres Gefühl auch für, was schiefgehen kann.
Ja, ich rechne damit, also ich habe das jetzt so aufgesetzt, dass ich sage, wenn der irgendwie selber entscheidet, alles aufzumachen und irgendwie seinen API-Key nach draußen zu posten, dann ist das halt so. Hab so ein bisschen das Kontingent im Kopf bei meinen API-Providern, aber bin sicher, es geht noch weniger sicher, aber es geht noch deutlich sicherer. Und in den letzten 2 Wochen habe ich dann angefangen, damit irgendwie so Zeug zu machen. Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich spreche mit Telegram jetzt mit meinem OpenClaw und man muss erstmal rausfinden, was kann da eigentlich alles.
Ja, und also ich habe über November und dann über Neujahr an einem Agent gebaut, der bei uns in Slack quasi mitläuft. Der Nachrichten, wenn man den aktiviert in bestimmten Channels, wir machen das testhalber, mitlesen kann, um zu gucken. Und dieses Interface mit denen zu kommunizieren, damit experimentieren wir seit so 2 Jahren über Slack. Und die spannende Frage ist einfach, wie ändert sich dadurch das Verhalten? Also dadurch, dass du mit in Telegram und Co., also in Chatbots mit diesen Agents schreibst, bekommen die ja mehr Menschlichkeit als über das Interface. Und gleichzeitig können die aber Dinge eben parallelisieren, das heißt parallel machen, ausführen, recherchieren und haben trotzdem die Anfälligkeit eines normalen Large Language Models. Es sei denn, du benutzt halt ein sehr starkes Modell wie Opus 4.6, was nur einfach super schnell bei so einem dauernden While-Loop teuer wird.
Das stimmt. Also,
Tests bei mir waren Richtung zwischen 50 und 100 Euro am Tag.
Ich habe mit Gemini Flash, 3 Flash angefangen, weil ich großer Gemini-Fan seit irgendwie November und komme da sehr schnell an mein Limit.
Ja,
ich habe irgendwie eine Million Tokens pro Minute darf ich erst irgendwie ausgeben, das ist wohl nicht so viel. Und musste jetzt wieder auf OpenAI wechseln und ich gebe ungefähr so 20 bis 30 Euro am Tag aus.
Ja, und das ist schon echt brett viel Geld. Und für uns war die Challenge, also deswegen sage ich das auch mit dem Gateway, für mich war nicht die Frage, wie kann ich selber einen Agent benutzen? Das finde ich interessant. Aber ich finde es eben deutlich interessanter, das ist die typische Frage, die wir bei Blackboard halt klären müssen. Du weißt ja, bei uns dreht sich alles um Zusammenarbeit. Wie würde es aussehen, wenn jeder in der Crew einen eigenen Agent hat? Ist das ein Agent, mit dem die agieren und jeder kann ihn ansprechen? Oder hat Christoph seinen Agent, der andere Christoph seinen Agent und weiß ich nicht, der Rest von Team? Und diese Experimente. Und die können wir jetzt natürlich wunderbar dank so einem Experiment wie mit OpenClaw beschleunigen, weil man auf einmal sieht, was geht schief, wenn du dem halt wirklich komplett Access gibst? Weil ich habe unsere Tests bisher immer mit sehr, sehr, sehr wenig Autonomie ausgestattet. Aus guten Gründen. So, und das ist jetzt so das Spielfeld, was sich gerade öffnet. Eine Sache, die ich aber deutlich gesehen habe, die ich echt spannend finde, ich habe seit letztem Sommer im Blick, wie diese Markdown-Dateien, also sprich die Dateien, die den Kontext von diesem Agent bestimmen.
Also wir haben mehrere, eine heißt irgendwie Soul.
Genau, also du hast eh schon, also selbst bei uns in den viel, viel, viel kleineren Applikationen hast du mehrere Prompt-Dateien. Also wir haben dynamische Prompt-Dateien, ich nenne das Layered Prompt System, wo oben was reingeht und quasi die KI entscheidet, welchen Prompt nehme ich jetzt. Und dann hast du die verschiedenen Kontexte, Identity Layer, Governance Layer, Policy Layer und so weiter. Er nennt das Soul zum Beispiel oder hat es selber Soul genannt und Heartbeat. Und das Spannende ist, und hier wird es echt interessant, es ist das geschriebene menschliche Wort, das das Verhalten des Agents bestimmt, der trotzdem ein stochastisches Modell ist, aber über die Wiederholung sehr nützlich sein kann. Und wenn du das mal im Kopf klar durchdenkst, wir haben ja sehr viele Psychologinnen an Bord bei Blackboard und ich habe denen gesagt, Leute, that's your time. Das ist jetzt nichts für Techies, sondern du musst einen Psychologen oder eine Psychologin fragen, warum verhält sich das Ding gerade so und warum kann das mit der Aufgabe nicht so gut? Weil es auf einmal wie ein menschliches Verhalten ist. Es ist super spannend. Super spannend. Also Psychologie kommt ja auch von Wissenschaft der Seele. Wie geil ist das denn? Überleg mal bitte. Jetzt hast du eine Datei, die heißt soul.md. Mhm. Ja, also wer, wenn nicht Psychologinnen, gehen da drüber und gucken sich das an. Was ist hier eigentlich mit deinem Agent quer?
Ich glaube, der Steinberger hat auch in einem Interview gesagt, dass er irgendwie eine Schulter-OP im Krankenhaus hatte und dass dann, als er im Krankenhaus lag, sein Openclaw gefragt hat, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Und das war halt nie reinprogrammiert. Mhm. Und das war etwas, was...
ja gut, und technisch hat er ja so diese Funktion über Heartbeat, also ein Crown-Job, der alle halbe Stunde läuft. Das ist eigentlich nur in Anführungszeichen eine Befehlszeile, die sagt, alle halbe Stunde machst du das. Mhm. Aber wenn du das natürlich kombinierst mit der Zugriff auf den Kalender und sieht Krankenhaus und, mhm. und Opus als Modell ist so strong und weiß ja, das ist vielleicht kein normaler Termin und verhält sich danach so. Also du er hat Sachen kombiniert, die, wo einige sagen, ja, das ist ja nicht spektakulär und andere sagen, boah, das ist die krasseste Technologie und es ist wie in den Anfangstagen vom Internet. Als Ajax zum Beispiel rauskam, 2005, und du konntest auf einmal in einem Browser ein Video angucken, da haben einige gesagt, ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Und here we are. Ja. Und ich freue mich über einen YouTube Award und 100.000 Subscriber. Und wir finden es total normal, dass man das Video immer anschauen kann.
Es gab ja nochmal diese Namensänderungen, weil es einfach natürlich sehr, sehr ähnlich sich anhörte wie irgendwie Claude, Clawbot, Claude. Und Steinberger hat irgendwie auch erzählt, er hat dann seinen GitHub-Account namensändern müssen. Und das dauert 30 Sekunden. Und innerhalb dieser 30 Sekunden sind sofort Sniper aufgesprungen, haben seinen alten Accountnamen sich geschnappt und haben sofort Malware hochgeladen. Und er sagt, das hatte schon ein Military Grade an Vorbereitungen. Kann man sich das so vorstellen, dass wenn so erfolgreiche Softwares irgendwie aus dem Boden gestampft werden, die so schnell wachsen wie wahrscheinlich nie zuvor irgendwie ein Projekt auf GitHub, dass da dann auch wirklich Staaten dahinter hängen, die dann irgendwie versuchen, sich da anzuhängen? Oder wer ist dann so schlau, sofort sich den Namen wegzusnappen?
Also, boah, das ist eine Riesenfrage. Ja. Ne? Viel spannender ist die Frage der Namensänderung und warum es dann OpenClaw hieß und OpenAI damit in Ordnung war. Deswegen, also als letzte Woche, die Folge ist ja jetzt ein bisschen später ausgestrahlt, aber als es dann bekannt wurde, wir hatten schon intern gewettet, an wen ein möglicher Verkauf geht, als Gerüchte aufkamen. Und no way on earth, hat er einfach gesagt, ich nenne das OpenClaw, ohne irgendwie zu fragen.
Ja, ich glaube, er hat auch im Interview zugegeben, dass er erst Sam Altman angerufen hat, bevor er das unbedingt
deswegen,
hat.
Also das sind so, dass, als es so losging, wir haben dann intern, wie gesagt, rumgescherzelt so und was und wie und wo. Und naja, auf jeden Fall ist der typische Dreiklang im Netz. Die eine Firma verklagt, die andere Firma kauft und Mark Zuckerberg kopiert's. Und das ist eigentlich das, was gerade passiert. Also ich glaube, es ist eher diese unfassbare Verbreitung im Netz, die wir uns kaum vorstellen können, was es bedeutet exponentiell. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz wenig Domains noch, die sinnvoll sind in dem Bereich. Das heißt, überhaupt einen Namen zu finden, ist unfassbar schwer geworden. Ich stoße regelmäßig Domains, die ich nicht benutze, ab, weil ich denke, ich brauche es wirklich nicht. Und danach denke ich so, ach, hätte ich es mal behalten für die paar Euro. Und dann denke ich wiederum, was soll der Quatsch, dann liegt es halt rum. Aber wenn du dann halt was suchst, dann brauchst du es. Aber das sind halt Domain-Broker und man zahlt mittlerweile einfach auch richtig, richtig viel dafür. Und GitHub hat halt bestimmte Auflagen auch nochmal, dass es nicht ganz so easy ist, weil da natürlich auch viel dran hängt. Am Ende ist es ja dazu da, dein Git, also quasi die Technologie, die den Versionsverlauf beim Programmieren auf deinem Rechner verwaltet, das quasi auf einer Plattform. GitHub und GitLab sind da zwei Optionen. Ich war auch erstaunt, was da passiert ist. Interessanterweise ist aber auch richtig, du musst halt gut hingucken. Also ich sehe das immer wieder. Die Leute gucken halt nicht gut hin. Manchmal ist es wirklich hart zu sehen, das stimmt. Aber manchmal ist es auch extrem fahrlässig. So, weißt du, während wir hier den Podcast aufnehmen, ist draußen in Hamburg noch Schnee. Und zwar richtig Schnee. Ich habe jetzt drei Leute heute Morgen gesehen auf so einem E-Scooter, die sich flachgelegt haben. Ohne Helm, im Schnee, nicht gestreut. Das ist wirklich, wirklich fahrlässig, muss man einfach sagen. Und solche Sachen gibt's. Und wenn du das nicht siehst, weil du bei Sonne mit dem Ding fährst, okay, fair enough, und du rutscht aus auf einer glatten Stelle, die Öl drauf hat und du konntest es nicht sehen, okay, scheiße, unglücklich. Und deswegen, es gibt so eine Mischung aus, du kannst nicht mehr einfach überall draufklicken. Also da musst du einfach gucken. So, und das ist dieselbe Gefahr mit Agents an sich. Wenn ein Agent losläuft, hast du dahinter ja, wenn du ein sehr großes, ein sehr starkes Modell hast, so eins wie Opus 4.6 oder GPT-Modelle von OpenAI, die sind im Feintuning, im Post-Training nochmal besonders darauf angelegt, gewisse Dinge halt Prompt Injection zu erkennen und so weiter. Mhm. Wenn du billige, günstige Modelle nimmst, können die das halt nicht so gut. Das ist, also das heißt, man muss da wirklich gut hingucken, was man da macht. Und das ist etwas, das ist total neu. Also damit kennt sich auch Security und Governance in den Unternehmen nicht aus. Deswegen, das ist der Bereich, auf den ich gerade schaue, weil ich sage, also auch wenn unsere Kunden teilweise noch meinen, sie sind mit Copilot jetzt am Start, ich sage, das wird sich dieses Jahr dramatisch ändern. Wir setzen halt eben sehr drauf, genau da einzutauchen. Das interessiert mich halt auch. Weißt du, wie baust du so eine Governance-Schicht? Wie baust du so eine Policy-Schicht? Wer schreibt diese Sachen? Und das frage ich die schon sehr lange. Und die sagen, ach, wir haben noch so eine Policy, die ist aus den 70ern. Die ist noch gar nicht digitalisiert. Ich so, now is the time to do that.
Wenn wir jetzt so ein Unternehmen haben, die zuhören und da ist jemand, der will das unbedingt ausprobieren, dann würden wir also sagen, nicht im eigenen Netzwerk, erstmal irgendwie airgapped.
Richtig, airgapped erstmal. Es ist nichts Schlimmes, weil es ist einfach nur erstmal ein Open-Source-Programm, was man sich auch angucken kann. Das heißt, du kannst es runterladen, ohne dass was passiert, und kannst dir diese ZIP-Datei entpacken und jagst einen Coding-Agent durch, mit dem du Fragen stellst und sagst, wie ist das Repo aufgebaut? Was ist da? Und so kannst du sehr, sehr schnell erfassen. Machen wir jetzt Übungen auch intern regelmäßig. So, und dann setzt du es auf, nimmst eine separate Maschine, hast es airgapped in einem eigenen WLAN. Warum? Weil, wenn du ihm halt Full Control gibst im Terminal, dann kann er natürlich auch im Netz Sachen machen.
Und zwar wie ein sehr, sehr guter Programmierer.
Richtig. Einfach, ne? Und diese Magie entsteht eben durch die volle Autonomie. Ja. Wenn du den beschränkst, dann ist es langweilig. Es ist ein Chatbot.
Ja.
Das Spannende ist dieser Autonomy Slider, den Andre Kapathy mal so genannt hat.
Und das ist wahrscheinlich auch genau das Problem. Ich habe heute Morgen ein paar Reels gesehen, wo irgendeine Informatikprofessorin gesagt hat, sie würde empfehlen, das auf keinen Fall zu installieren, wegen der ganzen Sicherheitsprobleme. Aber genau wie du sagst, man muss ja irgendwo so ein comfortable Setting finden zwischen, ich muss Sachen ausprobieren und ich muss mich ein bisschen das Risiko kontrollieren.
Ja, klar, aber du machst es halt schichtweise. Du machst es halt intelligent und du machst es halt so, was du verstehst. Und wenn du es nicht verstehst, also wenn du nicht weißt, was ein Command Line ist oder Command Line Interface, dann ist problematisch. Ja. Und wenn du nicht weißt, was du dann machen kannst, auch problematisch. Und es gibt halt immer noch gute Produkte oben drüber. Also Claude Cowork zum Beispiel ist eigentlich nur ein optisches Interface, um Claude Code zu bedienen, der dann auf dem Rechner Sachen macht. Und das finden die Leute sofort magisch, weil der räumt den Desktop auf und dann teilen sie das und sagen, er macht jetzt meine ganzen Termine und so. That's not the end goal, wo ich sage, so sieht's denn irgendwann aus. Wir wissen es halt noch nicht.
Ja.
Und das ist das spannende Experiment. Wir wissen es noch nicht.
Kostenbremse einbauen.
Das würde ich sowieso machen.
Ja.
Aber das gilt auch für Claude Code und für Codex. Also wir haben von den Coding-Tools benutzen bei uns viele Leute, und du kamst ja über die Frage mit Namensänderung auf GitHub und so weiter. Interessanterweise hat Anthropic wohl nett, aber mit Anwälten reagiert. Zuckerberg hat sich direkt gemeldet, habe ich gehört. Sam Altman auch. Ja. Da sieht man halt schon eine andere Verhaltensweise.
Ja.
Ich kenne sehr viele Profi-Entwickler, die arbeiten mit Codex. Also gerade GPT 5.3 Codex ist ein Brett an Coding Agent. Unfassbar schnell, sehr präzise, sehr gut. Claude Code mit Opus 4.6 ist sehr opinionated. Das heißt, du kriegst gute Rückmeldungen. Aber beides sind halt auch Agents, um mal zu erleben, was kann so ein Agent alles machen. Kann man sich gut angucken damit.
Kennst du OpenRouter?
Mhm.
Ist das eine Möglichkeit, dass man einigermaßen dynamisch das Modell wechselt, um die Kosten von OpenClaw im Griff zu behalten?
Ja, kannst du machen, aber also das ändert nichts an einer Sache, die ich viel spannender finde. Was passiert gerade hinter den Kulissen? Und ich meine, in den Policies von Anthropic steht drin, dass sie nicht wollen, dass du andere Agents als Claude Code damit benutzt. OpenAI ist da tatsächlich more open, auch wenn Leute es immer nicht glauben. Google baut sehr viel eigene Tools. Also ich finde viel spannender, was sind die Strategien dahinter und warum war das jetzt möglich, dass solche Sachen gebaut werden? Also diese Frontier-Modelle, die das möglich machen, die sich teilweise selbst gecodet haben, das sehe ich als den exponentiellen Shift, der gerade passiert. Das ist eher der ChatGPT-Moment für Unternehmen und Co.
In allen Modellen ist es, glaube ich, inzwischen so weit, dass sie sagen, wir schreiben die neuen Modelle gar nicht mehr wirklich selber, ne?
Also jetzt muss man unterscheiden zwischen Modell und Coding Agent. Mhm. Also ich rede jetzt, wenn ich jetzt von Frontier-Modellen spreche, meine ich, was ich eben meinte, ist, dass ein Coding Agent sich dann in Teilen auch selbst gebaut hat. Die Modelle sind natürlich immer noch mal echt schwierig, also auch durch die Trainingsphasen. du hast ja das Vortrainieren, dann hast du, ich weiß gar nicht, Mid-Training, wie der genaue Begriff ist, und Post-Training. Und bei diesem Post-Training haben ja lange Zeit Menschen Feedback gegeben. RLHF nennen wir das, Reinforcement Learning Through Human Feedback. Das ist das, was ChatGPT so menschlich gemacht hat, weswegen so viele darauf reagiert haben. Und viele Menschen sagen auch, ja, aber da kann ich rechnen, da kann dies nicht und so weiter. Und es gibt Trainingsmethoden seit einiger Zeit, seit, ich meine, ChatGPT mit O1 rauskam und die Modelle Reasoning konnten, also das Nachdenken, die konnten auf einmal den Training Run darüber skalieren, dass es nicht mehr Menschen machen mussten, sondern die nennen das, warte, nagel mich nicht fest, Reinforcement Learning Through Verifiable Rewards. Das heißt, das Modell weiß, 1 plus 1 ist 2. Mhm. Check, kann ich bestätigen. Mhm. Und über dieses Selbstlernen kannst du skalieren. Und ich glaube, was wir nicht sehen, ist, wie viel krasser einige Modelle werden. Wir gucken immer noch drauf, ChatGPT konnte das nicht, ich habe das einmal ausprobiert. Und wir Menschen brauchen 7, 8, 9 Mal, bis wir merken, holy smokes, something's happening. Und diese Reaktion zwischen, was passiert technisch und dem Menschlichen, die fasziniert mich gerade. Weil ich sehe natürlich Leute jeden Tag, ob qua meines Jobs, die sind halt super Excel-Profi. Und sagen, ja, mein Job, da segel ich noch, das passt.
Ja.
Und dann siehst du ein Modell wie Opus 4.6 und das geht da durch wie Butter.
Ja.
Und du sagst, siehst du das denn nicht?
Ja.
So, und diese Verhaltensweise, das ist das, worüber man, wenn dann, stolpert.
Ich habe auch das Gefühl, dass ich teilweise gar nicht möchte, dass ich probiere, ob meine das, was ich so den ganzen Tag mache, über Agenten schon zu machen ist, weil mich das wahrscheinlich um einen Teil des Lebenssinns bringt, wenn ich rausfinde, dass das schon in vielen Sachen wirklich geht.
Ja, und auf der anderen Seite ist es faszinierend, so wie du, mein Opa hatte, werde ich nie vergessen, der hatte einen Getränkegroßhandel und
ach, daher.
Ja, daher kommt meine Liebe zum Kaltgetränk.
Er wird auch 3-2-1 Magnussen genannt.
Und der hatte, und das wusste ich nicht, der hatte zur Kieler Woche, dem lange Jahre, mein Opa, mein Vater, Kieler Woche, große Veranstaltungen gehabt. Und ich habe dann irgendwann übernommen, als mein Vater mal im Krankenhaus lag, bin ich eingesprungen und habe während meiner Abi-Zeit diese Stände organisiert. Und hatte mir dann an meinem Laptop, ich sehe mich heute noch vor mir sitzen, ich hatte so ein Leih-Laptop, weil es viel zu teuer war damals, mir Excel-Tabellen gebaut, um zu zählen, wie viel Fässer durch waren. Daran konnte ich sagen, wie viel Becher gemacht waren. Daran konnte ich Umsätze abschätzen, Schankverluste sehen und konnte gucken, wegen der Pfandausgleich, welcher von den Wettbewerbern die Pfandbecher zu uns schickt oder so. Ich konnte es im selben Abend sehen. Und dann sitze ich an diesem Ding und hatte es mir aufgebaut, noch vorm Abi, ne, Schüler. So, und dann kam mein Opa und holte eine riesige Karte raus, so ein Oschi, also so DIN A0 oder was das ist. Und war darauf eine Tabelle. Und der hatte das halt händisch gemacht. Und dann dachte ich so, krass, ist dasselbe wie mit dem. Und dann dachte ich so, aber neue Technologie. Und das war so einer dieser Punkte, wo ich richtig gemerkt habe, du machst zwar alte Sachen, aber du musst nicht dran festhalten an dem Alten, sondern du überträgst es auf die Vorteile der neuen Technologie. Weil ich hatte es im Laptop mal 10 skaliert, ohne drüber nachzudenken. Und das ist das Faszinierende mit der Haltung. Und die habe ich nie vergessen, diese Haltung. Das ist nur, dass mein Opa sich immer über den Emil aufgeregt hat, den ich eingeführt habe in der Firma. Und damit meinte er die ersten E-Mails, die ich verschickt habe. Und er sagte, wer ist dieser Emil, über den ihr alle redet?
Es gibt ja den Spruch, du wirst nicht von AI ersetzt, sondern von jemandem, der AI irgendwie besser nutzt als du. Und jetzt habe ich ein Cartoon-Meme gesehen, da sagt ein Bauer zu einem Pferd, du wirst nicht vom Auto ersetzt, sondern du wirst von einem Pferd ersetzt, das Auto fährt. Und, und das Pferd so, hä? Aber immer wieder ertappe ich mich doch in so ganz existenziellen Momenten, wo ich denke, was bleibt denn da am Ende? Denn ich, also mal Butter bei die Fische, ich habe jetzt irgendwie OpenClaw installiert, ich habe jetzt irgendwie diverse Beratungsaufgaben, die gebe ich teilweise ab.
Ja.
Also ich hab Kundentermine, wo ein Kunde mich fragt, Christoph, wie komme ich denn irgendwie zu mehr Online-Marketing-Erfolg?
Ja.
Und vorher habe ich mich dann irgendwie sehr viel hingesetzt. Und jetzt mache ich eine große Vorauswahl dessen, was ich empfehle, kann ich durch AI machen.
Würde ich dich immer noch fragen? Ich würde dich immer noch fragen. Würde ich für eine Stunde mit dir mehr noch da bezahlen? Ja, das immer. So. Ich wüsste aber auch, du könntest diese Agency, die du losgeschickt hast, beurteilen. A, das heißt, das Judgment wird wichtig, noch wichtiger. Deswegen ist auch wichtig, junge Leute auszubilden, weil die müssen dieses Judgment noch lernen an vielen Stellen. Das ist absoluter Schlüssel. Das heißt, Ausbildung, das ist Bullshit. Also Firmen, die sagen, wir stellen keine jungen Leute mehr an. So ein Quatsch. Also das ist so eine typische Reaktion wie Corona-Zeit. Jetzt sind wir zu Hause, jetzt machen wir alle Homeoffice. War genauso Quatsch. Das zweite ist, der Intent, die Richtung, die Soul, das ist das, was du reingibst. Und ich glaube, der Teil, der ist noch überhaupt nicht fertig gesprochen, weil der ist hochkomplex und es braucht Leute, die ein psychologisches Verständnis haben und ein technisches Verständnis über die Layer. Wir bilden aus bei unseren Leuten, die müssen super schnell die technischen Sachen verstehen. Schon immer. Jetzt wird es natürlich nochmal anstrengender am Anfang, weil du halt diese Flows auch verstehen musst. Aber auch, welche Auswirkungen eben das geschriebene Wort in einem solchen Agent-Netzwerk hat. Und diesen Intent nachher zu verstehen, damit du nicht irgendeinen Scheiß reingibst in deine Firma. Mega wichtig. Wer designt denn sowas? Wer macht denn sowas? Wie ist es denn der OMR-Agent, der Christoph Magnussen, der Christoph Wursek-Agent und so weiter? Das ist super spannend.
Du hast erwähnt, dass ihr die Agenten teilweise mitlesen lasst bei euch in dem...
Nur in Test-Setups, genau.
Was passiert dann mit dem Mitgelesenen? Also was für Benefits habe ich davon, dass der...
Genau, also die Grundidee, mit der ich da letztes Jahr losgelaufen bin und wie gesagt, da ist so ein unfassbar krass geiles, offenes Experiment, wie das hier jetzt natürlich dankbar, weil du auf einmal Sachen sehen kannst, ist, wenn du einmal technisch siehst, so Slack oder Teams oder alles, was wir schicken, sind eigentlich nur in ganz vielen Fällen JSON-Dateien. Also gerade was an Large Language Models geht, also ganz furchtbar hässlicher Code mit so geschwungenen Klammern. Das nennt man Payload. Und was man steuern und überlegen muss, ist, Leute träumen ja von, die KI liest immer mit und reagiert, wenn sie reagieren muss. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das kannst du nicht machen. Also gerade nicht in so kollaborativen Kanälen. Aus Privacy-Gründen, es fühlt sich nicht gut an. Das ist dann auch der Grund, warum wir damit experimentieren und testen. Wie fühlt sich das an? Du willst halt auch, dass mal nicht mitgelesen wird. So. Das heißt, A, macht es Sinn zu testen, wie triggerst du so einen Agent? Oder kann so ein Agent eigenständig sehen, hey, Christoph, wie bei dem Beispiel von dem Peter Steinberger, der ist im Krankenhaus, wie geht's dir so ungefähr? Und das muss man unterscheiden. Also rein technisch ist es am Ende nur eine Datenbank-Payload, die drin ist, also Inhalt. Und ein LLM mit Prompts, was per ersten Prompt entscheidet, was steht da eigentlich. So. Und das Produkterlebnis, ob der jetzt reagiert oder nicht, das siehst du an der Reaktion der Menschen. Also ich habe ein bisschen rumgetrickst intern bei den Experimenten, die wir gemacht haben. Und unser Agent, der reagiert immer sofort mit einem kleinen React-G. Kennst du ja unter den Post von Slack. Und da bewegt sich sofort was. Deswegen denkt man immer sofort, ey, der arbeitet. Der macht was.
Telegram auch. Ich schreibe ihm was und sofort eine Sekunde später Typing.
Ja. So, wenn du ein bisschen Codeverständnis hast, weißt du ganz genau, das ist der React-G, der dann kommt. Das befriedigt natürlich Dopamin. Da sind die Psychologen auch wieder gefragt, weil das wird am Ende Produktdesign sein, was da entsteht. Aber rein technisch ist es, wir schreiben, würde ich sagen, seit den 90er Jahren in große Postgres-Datenbanken rein. Jedes Mal, wenn wir auf Instagram bei einem Reel stehen bleiben, in ein Bild reinzoomen, was ja einige mal tun, dann ist das ein Eintrag in der Datenbank bei Marc.
Und wenn ich sage, bitte löschen, dann wird nicht das gelöscht, sondern wird einfach gesagt, ist gelöscht, gleich true.
Genau.
Aber der Rest bleibt stehen.
Richtig.
Beispiele, wie ich OpenClaw nutze. Ich habe jetzt heute einen Podcast und habe meinem OpenClaw lesenden Zugriff auf meinen Kalender gegeben und habe ihm halt gesagt, gib mir einen Tag vorher per Telegram irgendwie Bescheid, wer ist mein Gast und such mal raus, ob es gerade irgendwas gibt, was in den letzten 2-3 Wochen von dieser Person irgendwie veröffentlicht wurde.
Ja.
Und dann kriege ich jetzt irgendwie im Tag vorher zuverlässig ein Briefing. Und da steht dann irgendwie drin, deine neuen Videos und Podcast-Episoden. Mhm. Und ich werde daran erinnert, dass ich mich ein bisschen auf den Podcast vorbereiten muss.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel-Use-Case, der gerade sehr gut geht, dass ich irgendwie mir überlege, welchen Zugriff gebe ich OpenClaw, welche API-Zugänge gebe ich. Und dass ich mit einfacher Sprache ihn dazu bewegen kann, Dinge für mich zu machen und auch wiederholt zu machen und regelmäßig zu machen. Oder jetzt habe ich einen Bürostuhl bestellt und den habe ich extra letztes Jahr bestellt, damit ich letztes Jahr den versteuern kann. Und jetzt ist er dieses Jahr geliefert worden. Haben sie mir eine Rechnung von diesem Jahr geschickt, was natürlich lebensverändernd schlecht für mich ist. Und das, ja, deswegen habe ich halt auch gesagt,
kümmere dich.
Hier, genau, schau mal in meine E-Mails nach, ob die mir irgendwie letztes Jahr schon die richtige Rechnung geschickt haben. Und wenn nicht, dann formuliere mir mal eine E-Mail vor mit Hinweis auf die Gesetzestexte und ich will dann aber entscheiden, ob das abgeschickt wird. Und für sowas ist der OpenClaw gerade wahnsinnig spannend, Aber Kenner wissen, ich habe damit irgendwie die letzten 20 Jahre Kalenderdateien mit ihm geteilt und auch gelesen in Zugriff auf meine E-Mails.
Ja, also mehrere Sachen. Also genau.
Inklusive unserer E-Mails, Christoph.
Ja, ich fühle mich jetzt ganz schlecht.
Was ist da eigentlich, wenn ich meinem OpenCloud Zugriff gebe, aber du nie dafür, also eigentlich waren die E-Mails ja für mich, oder?
Das sind alles so Sachen, die sind alle noch nicht geklärt. Und statt jetzt uns gegenseitig zu bedrohen, müssen wir diese Sachen natürlich klären und lösen. Mhm. So, ne? Gerade im Hinblick, was mit Kids ist, also die wachsen ja ganz anders auf. Also die meisten Erwachsenen unterhalten sich jetzt immer noch über Social Media Sperren und so weiter. Und ich sage immer wieder, Leute, seht ihr nicht, was gerade passiert? Also we have the chance to do that right now, nicht 20 Jahre später. Und das muss geklärt werden. Das muss vor allem bei Unternehmen geklärt werden, wie es geht. Also weil auch da war natürlich ChatGPT vor 3 Jahren, darf nicht verwendet werden. Heute weißt du, die Leute benutzen es dann heimlich. Noch schlimmer, als du führst es sinnvoll ein. Das heißt, du hast die Herausforderung für die Head of AIs und CIOs dieser Welt, die müssen sich damit auseinandersetzen. Die guten, die ich kenne, die tun das auch. Und zwar sehr, sehr intensiv und sind auch sehr gut. Du hast aber noch was anderes gerade eigentlich mit angeteasert, nämlich was ist ein sinnvoller Use Case? Mhm. Und E-Mail-Triagieren und Terminvorbereitung, das klingt alles nett, und LinkedIn-Posts schreiben, das machen sowieso nur Bots den ganzen Tag meiner Meinung nach, oder Reddit-Foren ist auch schon, also deswegen Moltbook, also das, was die selber, was einer initiiert hat als geile Idee und dann schreiben die Bots selber rein. Gab doch vorher schon Reddit, dachte ich so, also weißt du, wow, die Bots schreiben so. Sind das sinnvolle Use Cases? Und da kommt es wieder zurück auf, wie promptet man eigentlich mit einem intelligenten Modell? Dem sagst du eigentlich nicht, lies mal meine Mails und bereite vor. Wenn du einen richtig guten neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hast, jemand, wo du sagst, boah, richtig gut, dann kommen die eigenständig proaktiv, nachdem du gesagt hast, hey, ich kriege meine Folgen nie gut vorbereitet. Und dann kommen die am nächsten Tag und sagen, guck mal, ich habe jetzt ein neues Briefing für dich, das kommt jetzt hier immer in dein Dashboard rein und erinnert dich auf deiner Uhr oder auf deinem Telefon morgens, das nachzulesen. Ich habe mir das schon angeguckt und das kommt von jetzt alleine. Und denkst so, boah, da hast du dich drum gekümmert, aber du hast die Intelligenz dieses Menschen angezapft mit der Frage, das ist mein Problem, wie würdest du es lösen? Mhm. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, mach das. Und da merkt man jetzt plötzlich, wie gute Führung, auch da wieder ein klassisches menschliches Thema, alles so typische New Work-Begriffe lange Zeit gewesen, die werden durchaus wichtiger wieder. Also viele Leute haben die weggetan, die werden sehr wichtig. Wenn du das nicht kannst, zapfst du nie die Intelligenz des Modells an. Und dass du dabei natürlich einen Datenschutzverstoß hast, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Da gilt aber auch, du hast nicht automatisch einen Datenschutzverstoß, sondern es kommt darauf an, welche Modelle verwendest du. Mhm. Also hast du einen Vertrag, also eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung mit Anthropic, mit OpenAI und so weiter, und dann darfst du das auch verwenden. Da gibt es ja Verträge für. Die meisten haben die nur nicht richtig im Griff. Also das ist eigentlich der Schritt davor. Da hat OpenClaw nichts mit zu tun per se, sondern man muss halt überlegen, du hast so einen Grundsatz im Datenschutz, der heißt Datenminimierung. Das heißt, du versuchst eigentlich, das gering zu halten, zu exposen. Aber das kannst du ja auch tun. Du kannst ja nur sagen, heute oder was ist damit oder nur, weiß ich nicht, für diesen Art von Termin und so weiter. Aber da gibt es viele Möglichkeiten und Wege, das zu bauen. Muss man halt nur machen.
Du hast in den letzten Tagen mehrere Videos zu dem Thema auf YouTube hochgeladen. Die haben dann auch in kurzer Zeit viele Tausend, zigtausend Abrufe bekommen. Ja, man muss immer gucken, wenn jemand irgendwie ein Tutorial hochlädt zu Weihnachten, wie mache ich irgendwie Gänsebrust, dann hat das einfach auch, dann ist es einfacher mal auf 2 Millionen Views zu kommen, als irgendwie in der Nische Unternehmertum, AI, Installation von Agenten. Das ist, also ich glaube, hochgerechnet ist das, sind das schon virale Videos, wenn da 10.000 Menschen irgendwie zugucken zu dem Thema. Was hast du für Kommentare dazu bekommen? Was für Feedback? Wie fühlst du? Wie hast du das Gefühl, nehmen die Leute das wahr?
Also ich habe wirklich eine tolle Community auf YouTube, muss ich einmal vorweg schicken. Merke ich auch in den Livestreams. Ne? Wenn ich so Livestreams mache, dann haben wir immer so den Witz, wir bauen dann auf und solange Bier da ist, also ich mache das immer abends und dann darf man auch ein Bier aufmachen und dann schreiben einige, schickt die in meinen Kasten oder sowas, wenn ich noch weitermache. Das macht schon echt Spaß, so 2 Stunden Livestream zu einem Thema. Das heißt, der Spread an Kommentaren ist aber sehr weit von Leuten, die noch sehr frisch auf dem Thema sind und eine gewisse Ängstlichkeit haben. Und da versuche ich eigentlich, diese Angsthürde zu nehmen. Und dann gibt es Leute, die ihre Meinung sehr klar raushauen. Und da versuche ich einfach nur einzuordnen, dass wir zusammen explorieren. Also ich versuche nicht beide Seiten ein Stück weit, die einen so ein bisschen zu sagen, komm, 3-Meter-Brett, you will survive, das passt schon, versuch's mal. Und die anderen, die unten stehen und sagen, mach ein Salto, mach den doppelten Rittberger von oben runter. Und sagst, hey, easy. die Mischung, das ist eigentlich meine Rolle, die ich da habe. Und wir haben das Thema natürlich deswegen auch genommen, weil ich gucke ja anders auf die Themen. Ich gucke ja nicht drauf und sage, ey, du machst jetzt Millionen mit ChatGPT, so und so machst du es, sondern von mir wollen die Leute wissen, kann man das benutzen, wie würde man es aufsetzen, wie müsste man es als Unternehmen machen. Das ist einfach ungleich komplexer. Und dann auch immer so diese, wie technisch soll es sein? Und es ist momentan technischer, das mag ich, das ist auch mein Turf. Ich habe nur trotzdem immer die Aufgabe, das einfach so ein bisschen einzuordnen, was heißt das, wenn du technisch redest. Und das erlebe ich momentan. Die Hypes auf YouTube sind real, aber wir haben jetzt keine reinen Hype-Videos, würde ich sagen, sondern das, glaube ich, war eine Mischung aus, wenn man so 100.000 überschritten hat, gibt es so einen Booster auf YouTube, weil die Leute das Gefühl haben, oh, das ist jetzt ein seriöser Kanal, ich darf den abonnieren.
Stimmt, du hast jetzt, ich gucke gerade auf, du hast schon wieder 10% Wachstum in den letzten 10 Tagen oder so.
Deswegen, das hatte ich schon die Vermutung, dass das so ist und ich habe da nie drauf geguckt auf diese Zahlen. Ich lasse mich davon auch nicht leiten, also diskutiere ich immer wieder mit MP, wenn ich sage, ich mache das Thema, weil es spannend ist.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel letzte Woche ein Thema gemacht, da habe ich erklärt, was die besten Coding Agents und auch Tools dafür sind. Und das muss man einmal konzeptionell verstehen. Bringt dich aber echt nach vorne. Und das ist dann kein virales Thema, aber es, wenn du es verstanden hast, eine Grundlage, auf der du weiter aufbauen kannst. Und die sind mir wichtig. Weißt du, dass es zeitlos ist. Das ist mir wichtig.
Welches ist das beste Coding-Tool?
Ich benutze tatsächlich im Moment Codex und Claude Code beide im Terminal mit einem Emulator, also iTerm 2 oder Ghosty oder so. Das ist einfach nur ein Terminal. Und ich benutze aber Codex und Claude Code als quasi als CLI. Ich bin ein bisschen.
Was heißt einem Emulator? Heißt
das ist einfach nur ein Terminal, ist ja nur das Programm auf deinem Rechner, was du auf der Mac hast, mit dem du ein CLI quasi ansteuerst.
Und ist das so eine Art virtuelle Maschine?
Nee. Okay. Einfach, ein Emulator ist einfach nur, du lädst dir einfach ein anderes Programm, oder das heißt ja nicht Terminal, sondern iTerm 2. Okay. Macht aber nichts, außer ein Command Line zu bedienen.
Ja.
Ist halt ganz geil, weil du kannst ein Split View öffnen, also du kannst zwei oder mehr Terminals in einem Tab sehen. Und im zweiten Tab einen zweiten aufmachen. Also ich habe in den Projekten an Weihnachten so 6, 7 Terminals gleichzeitig geöffnet gehabt. Weil du kannst ja, der Rechner geht ja null in die Knie. Der bleibt bei voller Leistung. Und ich hatte vorher viel mit Cursor gemacht. Ich finde Cursor großartig. Aber sobald du zwei Projekte hast, switchst du zwischen den Fenstern. Und ich habe so ein hochgerüstetes MacBook Air, weil ich viel unterwegs bin. Aber das Ding war so heiß, ich musste mein Kissen auf dem Schoß haben, um damit zu arbeiten. Es war viel zu heiß. Also Terminal Setup ist echt gut. Und eine Sache, die passiert ist, letzte Woche, ich habe viel mit Codex der App gearbeitet, weil Codex das Modell von OpenAI schon sehr, sehr, sehr strong ist. Und dort, und das ist eigentlich auch die Gefahr, kannst du multitasken über verschiedene Code-Projekte hinweg. Und ganz, ganz, ganz vieles in dieser App einfach noch nicht geil für den Workflow. Aber dieses Multitasking macht ein bisschen süchtig. Das ist ein bisschen gefährlich. Also ist auch ziemlich
Multitasking cool. Heißt, dass du gleichzeitig in mehreren Projekten codest und sagst, halt hier, nicht, jetzt mach da mal das Backup besser und jetzt mach hier mal das Frontend besser und dann gucke ich da wieder rein.
Ja.
Okay.
Und so habe ich dann diese 1,2 Milliarden Tokens durchgebracht.
Was gibt man für 1,2 Milliarden Tokens aus?
Das ist unterschiedlich, aber das war zwischen Ende November und dann Januar, so in dem Range. Boah, nagel mich bitte nicht fest, aber lass es um die 2000 Euro gewesen sein.
Okay, aber weniger als ein Juniorgehalt pro Monat.
Ja.
Und ohne Arbeitgeberzuschuss.
Du kommst halt mit diesen Max-Subscriptions bei OpenAI, diesen 200-Euro-Dingern auch schon echt weit. Also umgerechnet kommst du mit so einem 200-Euro Claude Code sehr, sehr weit als Einzelperson.
Kennst du Jevons Paradoxon? Ich bin es vor kurzem nicht, deswegen erzähle ich es kurz. Das geht irgendwie darum, dass wenn Sachen günstiger werden, sparen wir nicht, sondern wir geben genauso viel aus und machen einfach mehr. Und also, es gibt irgendwie ein schönes Beispiel, dass als das erste Licht irgendwie erfunden wurde, das dann irgendwie noch mit Walöl betrieben wurde, musste man, keine Ahnung, umgerechnet $120 im Monat ausgeben, um eine kleine Kerze im Laufen zu halten. Und wie viel Geld geben wir heute für Strom aus? Immer noch irgendwie lustigerweise meistens so zwischen 155 Euro zu Hause. Man hat das irgendwie nicht geändert, aber man hat jetzt irgendwie das 50.000-fach an Lumen, was man dafür irgendwie verwenden kann.
Ich habe ein Reel gemacht in Zürich am Flughafen irgendwann letztes Jahr und da habe ich gesagt, ich vermute, wir werden Faktor 10 ausgeben für diese Accounts und here we are, wir tun es.
Ja.
Da habe ich viel Backslash bekommen. Da habe ich wirklich viel zurückbekommen. Niemals gebe ich das aus, auf keinen Fall. Und Anthropic hat nur den Umsatz mit Claude Code seit Anfang des Jahres verdoppelt auf 2,5 Milliarden. Und ich sage nicht, dass es das beste und einzige Coding-Tool der Welt ist. Es hat ganz, ganz, ganz viele Flaws. Also ich halte
Codex. Und Anthropic selbst, glaube ich, inzwischen schon mal 14 Milliarden. Umsatz.
Ja. Irre. Mhm. Das ist absurd. Aber allein mit diesem einen Ding, was ein Entwickler quasi als Idee hatte, im Terminal das Ganze zu machen, absurd. Völlig absurd. Ja. Wirklich. Und wie gesagt, OpenAI mit Codex, ein Riesenbrett an Tool, wird maximal unterschätzt. Und ich kenne einige gute Kunden von uns. Wir haben eine, die habe ich auch im Podcast, kann ich auch erzählen, die CIO of the Year geworden. Die hat ihr Team, die hat ein Riesenprojekt mit OpenAI zusammen und Codex. Und die arbeiten mit Codex intern. Das ist eine Software-Company, 5000 Leute. Richtig, richtig krass. So, und dann ist so, okay, wow. Ich war bei Cisco letzte Woche in Amsterdam, hat mir das eingegeben. Und die haben zwei der Security-AI-Tools mit Codex maßgeblich gebaut. Wo du sagst, okay, das ist Enterprise Security. Mhm. Okay, wow. Something's happening. Also das ist wirklich, das ist für mich unter der Oberfläche, was überhaupt so ein Open Cloud auch mit möglich gemacht hat. Und das ist der interessante Teil. Da sollten Firmen genau hingucken. Das ist wie so ein ChatGPT-Moment, weil wenn du in der Lage bist, dir Sachen intern selber zu bauen, da siehst du jetzt ja auch in den SaaS-Aktien und so weiter, das ist, die Reaktion ist wieder überzogen, die sind alle nicht morgen weg, ne? Weil ein gutes Produkt zu bauen ist immer was anderes, aber du kannst gewisse Dinge selber machen. Unsere Kids werden irgendwann sagen, wie, ihr habt früher Software eingekauft oder selber gebaut? Ich mache doch nur einen Prompt und hab das Ding fertig.
Was muss oder was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bei OpenClaw? Der möchte ja weiterhin relevant bleiben. Also trotz aller Security Debatten.
Ja. Also ich weiß es nicht. Interessant war dieser Run, ne? Also dass Anthropic sagt, nö, schalt das wieder ab. Zuckerberg, der entwickelt halt auch selber, hat er immer schon gemacht. Der hat einen Plan davon, aber der ist auch bekannt für, ne, Insta Reels ist eine Kopie von Snapchat. Mhm. Punkt. Der macht das halt echt gut. Deswegen bei dem muss man aufpassen. Hat der Manus gekauft?
Snapchat. CEO, ich weiß nicht, welcher von denen das ist, hat, glaube ich, bei LinkedIn auch drin stehen, er ist der Produktmanager für Meta.
Ja, siehst du? Ja. Eigentlich jetzt geil. Ja. Und macht es aber auch gut. Und Altman darf man nicht unterschätzen, der kann A, Geld einsammeln, wie kein anderer, und die können halt skalieren. Das heißt, der Peter Steinberger hat jetzt ein Produktteam im Hintergrund und hat mit den Leuten auch von Codex und so herausragend gute Modelle, es weiterzuentwickeln. Mhm. Wenn er einen Teil Open Source behält, ist gut, weil ich glaube, diese Open Source Kultur ist sehr gut und die braucht es auch. Das ist auch der Grund, warum junge Leute, Judgment, dort rein können. Kannst alles nachlesen, alles lernen, hält dich niemand von ab. Du hast den besten Tutor an der Seite, nimmst einfach irgendein Modell und lässt dir es erklären. Es ist wirklich, da liegt es, ne? Und wir werden ein Agent-Produkt sehen, ne? Die beiden sind Fan natürlich von diesem Film Her, die finden die alle ganz toll. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu einfach gedacht ist. Ich glaube, es braucht halt noch eine richtig gute Produkte, überraschen uns, weil sie halt so offensichtlich sind, wenn man sie in der Hand hat, aber eben so schwer zu erdenken sind, wenn man in den alten Mustern denkt. Und da würde ich hinschauen. Ich würde den Hype jetzt nicht overhypen, ich würde ihn nicht wegpacken, eine gesunde Mischung, hingucken, lernen, was da versteht, was da passiert und verstehen, was da passiert und dann ausprobieren und testen, ob das wirklich echte Use Cases sind, ob das wirklich valide Sachen sind, die man braucht im Alltag, die sich festsetzen. Wer würde ChatGPT wieder aufgeben?
Also
unwahrscheinlich.
Ich habe es gegen Gemini getauscht, aber I know
what irgendeins
you mean.
Hast du halt.
Ne? I know what you mean. Ich glaube, unter den top gewünschten Features, die jetzt gerade so an OpenClaw herangetragen werden, ist einmal ein massives Sicherheitsupgrade. Das sind, glaube ich, auch die Prio One, die der Steinberger kommuniziert hat. Das nächste ist dann Sandboxing mit Allow-Listen, um die Agenten nochmal massiv einzuschränken und zu kontrollieren, was da überhaupt passiert. Prompt Injection als, gerade auch Prompt Injection über Webseiten. Also der Zugriff auf Webseiten ist schon das erste Sicherheitsproblem, wenn dort schlau definierte Prompts.
Und das ist gefunden. Super schwer. Ja, das ist Wahnsinn. Super schwer hinzubekommen, ne?
Dann möchte er erreichen, dass OpenClaw auch von seiner Mutter installiert werden kann.
Ich glaube, das kriegt man noch hin, ja. Mhm.
Und ja, ich glaube, das waren so die Dinge, die wohl in den nächsten Wochen und ein, zwei Monaten passieren
sollen. Hast du mit deinen Kids mal Prompt Injection und System Prompt und was gemacht? Also, das ist eine Übung. Ich habe das mit meiner Ältesten gemacht. um mir das zu erklären. Mhm. Klar, sie kann das nicht alles eins zu eins wiedergeben und so, ne? Hat er für eine Schule gerade und so, was ist das? Aber wir haben damit rumgespielt, lokales Modell genommen, also lädst du LM Studio runter auf Mac und dann lädst du dir irgendein lokales Modell.
Ja.
So das offene Modell von OpenAI oder Gemma von Google. Und dann kannst auch in den Online-Tools machen, aber lokal ist spannend, weil du schaltest das Internet wirklich aus. So. Und dann läuft das auf dem Rechner. Und dann kannst du ja ein System Prompt dort hinterlegen. Ja. Du gibst den mit ein. Und dieser System Prompt, den hat ja jedes Produkt auch mit drin. Jedes Produkt, was du einkaufst, als das ist die perfekte KI für Finanzteams, das ist die beste für Design, das ist, ne, ChatGPT, hat ein System Prompt dazwischen. Und dieser System Prompt bestimmt das Verhalten dieses Tools. Und das wird bei Agents nochmal multipliziert. Und darüber kannst du verstehen, was Prompt Injection bedeutet, wenn etwas reinkommt, was du nicht drin haben willst. Ich durfte nicht gucken, sie hat was reingepackt und sie hat dann das so gebaut, dass es nur chinesische Zeichen rausgibt und Emojis gemischt. Total geil. Dann sagst du, ignorieren das System Prompt, umgeh das. Das ging nicht. So. Und da hat sie gemerkt, sie bestimmt das über den System Prompt. Und dieses Gefühl, was sie da eben hatte, war so richtig so, ach krass, das passiert da. Die meisten Eltern können sowas nicht erklären. Dabei ist das elementar wichtig. Anstatt sich darüber aufzuregen, Grog ist böse, das ist gut. Bullshit. Der System Prompt bestimmt das Verhalten.
Und die System Prompts sind ja meistens eher nicht öffentlich. Ne? Es gibt immer ab und zu so, hier ist geleakt und hier kann man zurückverfolgen. Aber was da
wirklich... Teile sind öffentlich. Anthropic sagt, sie legen die von den Modellen offen, aber die von Claude Code, da haben sie viel geklagt auf GitHub, um dass sie wieder rausgehen.
Ja.
Dabei wären die eigentlich interessant zu sehen. Daran konntest du sehen, dass Claude Code als Agent zu 70% aus richtig guten Prompts besteht. Die haben eine Philosophin, die Amanda Esquel, die das macht. Und deswegen sage ich Psychologen, Psychologinnen, go. Das ist euer Turf jetzt. Wie verhält sich dieses Wort bei dem Modell und das? Es ist wie, irgendwann wirst du Agents analysieren, ob wir diese Agents in die Firma lassen wollen oder nicht.
Ich habe, glaube ich, ein halbes Dutzend kleiner Server rumliegen, die alle irgendwie Zeug machen. Und habe jetzt überlegt, ob die sicherer werden, wenn ich allen OpenClaw auf alle reinlasse und sage, guck doch mal jeden Tag, ob irgendwie Sicherheitsupdates da sind, ob die irgendwie hart sind, ob da irgendwas problematisch ist. Würdest du sagen, das macht den Server sicherer oder unsicher?
Hast du schon mal halluzinierende Ergebnisse bei KI gehabt?
Tag und Nacht.
Du bist der Agent Father, du musst einen Weg finden und den definieren wir gerade. Das ist da, wo sich Arbeit verändert. Deswegen sage ich, New Work is not dead. Arbeit verändert sich gerade massiv. Wenn du auf einmal einen autonomen Kreis an Servern hast, pro Server laufen ja mehrere Agents wahrscheinlich drauf, dann musst du einen Weg finden, wie du diesen Intent steuerst, was vorne reingeht, und wie du das Ergebnis judgment, was hinten rausgeht.
Ja.
Und das ist eine komplett neue Art zu arbeiten. Ja. Das stresst auch einige Leute sehr.
Ja, stresst auch, denn meine negative Erfahrung mit OpenClaw sind auch, dass ich dann sage, bitte vergiss das nicht. Und am nächsten Tag habe ich noch nie von gehört.
Ja, natürlich, weil und lieber Claude Code, der schreibt sich das halt in eine Markdown-Datei.
Ja.
Und dann kann es auch mal im offenen Code liegen. Also Leute wundern sich halt auch, ja, merkt ihr das Passwort? Steht das in der Markdown-Datei?
Ja.
Auf GitHub und so. Okay, gut.
Ich habe OpenClaw auch am ersten Tag gesagt, wenn es irgendwie Zeug ist, was irgendwie potenziell gefährlich ist oder irgendwie problematisch ist oder wo du das Gefühl hast, da kann wirklich viel passieren, dann frag mich um ein Sicherheitspasswort, das nur du und ich uns kennen dass das irgendwie sicher ist. Meine mega Idee, Christoph, und so weiter. Ich habe schon viele tolle Ideen von dir heute bekommen, Christoph, und so weiter.
Und in dem Moment weißt du Kontext Rot.
Vor allen Dingen das nächste Mal, dass es soweit war, hat er mich gefragt, ich glaube, dafür würde ich muss den Server durchstarten, dafür würde ich gerne einfach das Passwort haben, Christoph. Und dann hat er mir gesagt, Klammer auf, erinnerst du dich, Fragezeichen, und hat mir das Passwort gegeben.
Ich gebe dir mal ein geiles Beispiel. Ich habe zu Hause natürlich hier die ganzen Voice Agents seit ewigen Zeiten laufen. Und ich habe so einen Kill-Switch. Als die Kinder früher kleiner waren und gequäkt haben wegen Fernsehen und nicht ausgemacht haben und so weiter, dass ich A, den Fernseher ausschalten konnte.
Ja,
aus dem Bett raus, ne? So nach dem Motto Siri, Alexa, schalt den Fernseher aus. Und dann habe ich diesen Switch vor den Internetrouter gepackt. Das ist der atomare Kill-Switch bei mir zu Hause. Schalt das Internet aus. Ja. Dann macht's klack.
Und dann geht's auch nicht mehr an.
Richtig. Ja. Das merkst du dann, wenn du im Bett liegst und feststellst, mach das Fenster auf und das Licht an und denkst, ach stimmt, ich habe das Internet ausgeschaltet. Und diese Logiken, diese Arten von Architekturen sollte man sich halt einmal überlegen, was man da baut.
In zwei Sätzen bist du optimistisch auf die nächsten 12 Monate, was so passiert, oder hast du auch ein kleines bisschen Endzeitstimmung?
Ich bin immer Typ nach vorne.
Terminally optimistic.
Ich finde, ist nur wichtig, und das bleibt, dass wir immer mit diesem gesunden Verstand rangehen. Ja. Aber ich bin so ein Typ, ich sehe eine Welle und denke nicht so, oh, ich duck mich, sondern okay, paddeln, los. Und nicht unbedingt einfach, um nur mitzusurfen, sondern vorher haben wir das Surfen geübt, wir haben uns das angeguckt, wir haben das alles gemacht, and now is the moment, da kommt die Welle. Und wir machen da zusammen was Gutes draus. Wir dürfen uns nicht verarschen lassen. Das finde ich wichtig. Wenn Leute sich scheiße verhalten, dann muss das auch entsprechend geahndet werden, und das ist nicht in Ordnung. Und es braucht aber eben Leute, die in dieser Open-Source-Kultur sich gut verhalten, und die gibt's. Die sind da. Sehr, sehr, sehr viele. Und das finde ich wichtig, dass die Fahne hochhalten. Ja, und wir von Tool-Touristen hin zu, wie sage ich immer, eher Anwendungsweltmeistern werden. Das finde ich wichtig.
Das Accountability-Thema finde ich nochmal sehr schön. Ich hoffe, also ich glaube, das ist auch etwas, was uns alle wieder ein bisschen zusammenbringt, wenn man sagt, wir passen halt aufeinander auf, und am Ende sind wir alle davon abhängig, dass es irgendwie gut weitergeht mit uns. Das ist nochmal schön. Was ist die eine Sache, die ich diese Woche machen kann, um in der AI-Agentic-Welt eine gute Erfahrung zu machen oder ein bisschen Wissen aufzubauen?
Einfach mal dieses Verzeichnis von OpenClaw runterladen. Da ist jetzt auf GitHub gucken, welches das ist, dass es das Richtige ist. Und man muss es nicht ausführen. Man kann sich mit einem Coding-Agent oder mit ChatGPT das als ZIP-Datei reinladen und sich mal diesen Code erklären lassen. Reingucken, reinlesen. Einfach mal, um so ein bisschen diese Hürde abzubauen, ohne zu sagen, ich setze es jetzt selber auf, hinzu, ich gucke es mir mal selber an, was da drin steht.
Ist das noch klein genug, dass es in einen Kontextfenster passt?
Nee, das ist schon ein großes Ding. Ich nagel mich nicht fest, das geht so über 120.000 Zeilen oder mehr mittlerweile sogar.
Teilweise
man
reinladen.
Kann das trotzdem machen, und dieses Angucken, das meine ich mit die Natur der Technologie verstehen. Das ist wichtig.
Christoph, vielen Dank, dass du bei uns warst. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Erfolg. Ich glaube auch, du bist da genau richtig aufgehoben, dieses sich näher bringen, sich so tief damit zu beschäftigen. Es gibt auch viele andere YouTuber, die einfach nur sozusagen die Trendspitzen berühren und sagen, was da passiert, das ist so unfassbar, und jetzt hat der das gemacht, jetzt hat, und du sagst, wir probieren das aus, wir bauen Agents, ich code selber, ich habe irgendwie eine Milliarde Tokens ausgegeben, und seit 2 Jahren sind wir da dran, und das ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll. Ich wünsche dir noch viele weitere Abonnenten.
Danke.
Das ist wahrscheinlich immer schwierig, wenn man weniger aufgeregt kommuniziert, auch auf 1 Million Subscriber zu kommen, aber wenn du mit dem Tempo weiter wächst der letzten 3-4 Wochen, dann wird auch irgendwann die 500.000 erreicht sein, oder mehr.
Ich danke dir, aber das allein jetzt so mal darüber zu quatschen, in die Themen, die reingetaucht sind, das macht mir große Freude. Insofern
mir auch.
Danke, dass wir das hier machen durften.
Und den Zuhörern auch. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Sag mal Bescheid, was davon euch irgendwie weiterbringt, oder wer von euch jetzt irgendwie tatsächlich losrennt und sich das mal anguckt und ausprobiert. Es ist so doof, aber dieses Ausprobieren, in kleinen Schritten ausprobieren, das ist immer das, was irgendwie eine gute Idee ist. Und Christoph hat ja jetzt erzählt, wie man das machen kann. Und wenn es einfach nur das Chatten mit dem Source Code ist. Alles heutzutage machbar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert den Podcast. Das war jetzt unser Inside Talk. Unsere wöchentliche Ausgabe gibt es immer montags. Den Inside Talk immer am letzten Freitag des Monats. Kommt gut durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Christoph
und Christoph. Ciao, ciao.